Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Hey-Ho-A-Podcast.
Hallo, grüß euch.
Heute haben wir ein Thema mitgebracht, das sicher interessant ist, weil es viele Fragen dazu gibt.
Und ein bisschen, wir wollen euch diesmal ein bisschen Hintergrundinformation zu einem Thema geben.
Genau. Kommen sind wir drauf, weil ein Kunde da war und gesagt hat, was ist das jetzt eigentlich da mit der Homöopathie, was hältst du denn da davon? Ist das eh genau wie TCM? Das ist ja auch so alternativ.
Oder viele kommen auch und sagen, ich will was Pflanzliches, das ist eh das Gleiche wie Homöopathie.
Die Frage kommt recht oft eigentlich. Oder es wird vielleicht viel in einen Topf geworfen oder keine Ahnung.
Oder viele glauben einfach, ich nehme was Homöopathisches, das wirkt eh genau gleich wie was anderes, aber es hat keine Nebenwirkungen.
Genau. TCM haben wir schon erklärt in einem Podcast. Auch recht interessant und aufschlussreich. Wer es noch nicht gehört hat, unbedingt reinhören.
Scrollt mal zurück.
Pflanzlich, also TEM haben wir schon gehabt. Und darum erklärt heute die Cornelia, unsere Fachexpertin, die Homöopathie.
Ich habe ein bisschen Homöopathie-Ausbildung gemacht. Und ich glaube, es ist ganz interessant, wie ist das entstanden? Was hat das für einen historischen Hintergrund? Und was bedeuten einfach diese ganzen Fachausdrücke?
Genau. Cornelia, bitte, dann erklär uns einfach einmal, wer hat es erfunden und warum?
Na, erfunden hat es der Herr Dr. Samuel Hahnemann, so im Ende des 18. Jahrhunderts. Also das ist schon ganz eine alte Medizin. Es ist eine Alternativmedizin. Das ist jetzt keine Schulmedizin. Und der hat es erfunden in dieser Zeit, war die Medizin prinzipiell anders aufgestellt, als sie jetzt ist. Und die Medikamente waren sehr giftig. Mhm. Also man hat da mit Arsen behandelt und mit solchen Sachen. Und der Hahnemann hat einfach einen Selbstversuch gemacht. Der hat, da war das Thema, diese China-Rinde, wie hilft die? China-Rinde wurde verwendet für Fieberschübe und für Malaria, ähnliche Beschwerden. Und die Diskussion war, wirkt es jetzt reinigend fürs Blut oder was macht was die China-Rinde? Das haben sie ja nicht gewusst, wissenschaftlich. Und er hat sich gedacht, er wendet das jetzt einfach an sich selber an und hat die China-Rinde eingenommen, recht hoch dosiert, und hat genau diese Symptome bekommen, wie das Wechselfieber damals ausgelöst hat. Also er hat Fieber gekriegt, roten Kopf und Schmerzen. Und hat sich dann gedacht, das ist jetzt spannend. Ich nehme das Medikament, das eigentlich für die Symptome hilft, und entwickle genau die Symptome daraus. Das war einfach einmal eine Erkenntnis.
Weil er zu dem Zeitpunkt gesund war.
Der war gesund, hat das Medikament eingenommen und hat die Symptome einer Krankheit entwickelt. Also eigentlich eine Vergiftungsreaktion.
Was hat er dann weitergemacht mit der Erkenntnis?
Er hat dann verschiedene Selbstversuche gemacht und ist draufgekommen, dass die Medikamente vielleicht auch ein bisschen hochdosiert werden, und hat dann einfach experimentiert und die normalen Medikamente verdünnt. Das war jetzt nichts Hochwissenschaftliches. Er hat sich einfach nur gedacht, wenn ich jetzt gar so viel Arsen nehme, wenn ich es ein bisschen niedriger dosiere, hilft es vielleicht und macht weniger Nebenwirkungen und weniger Vergiftungen. So hat es einfach angefangen. Und sein Hintergrund war ja immer Similia similibus curentur. Das ist lateinisch und wird oft übersetzt Gleiches mit Gleichem. Es ist aber nicht so, sondern es heißt Ähnliches mit Ähnlichem heilen. Mhm. Das heißt, das Medikament, was die Symptome auslöst beim Gesunden, hilft für den Kranken in demselben Zustand. Das war das, auf was der Hahnemann so quasi entdeckt hat mit seinem China-Rindenversuch. Er hat dann noch ganz viele andere Medikamente auch probiert, und das ist im Prinzip die Grundlage der Homöopathie. Das Mittel, das die Symptome beim Gesunden auslöst, wird beim Kranken dafür angewendet.
Ist auch der Herr Hahnemann selber draufgekommen, dass man das jetzt Homöopathie nennt, oder wo kommt der Name her, was erklärt der Name?
Ja, er hat dann ganz viel veröffentlicht, und irgendwann 1800 erscheint in einem Buch das erste Mal dieses Wort Homöopathie. Der Hahnemann hat dann diese Verdünnungsprozesse einfach vereinheitlicht. Es gibt ja ein homöopathisches Arzneibuch, also es ist wirklich alles niedergeschrieben, wie das korrekt zu machen ist.
Mhm. Die Herstellung.
Die Herstellung, genau. Diese Verdünnung.
So, jetzt sind wir bei der Verdünnung. Da gibt's ja da steht einmal C oben, da steht einmal D oben, da steht LM, da steht 10, da steht 1000. Was heißt denn dies eigentlich?
Es ist so, das ist eigentlich ein Code, also D oder C. D heißt immer 1, jeder Verdünnungsschritt ist 1 zu 10, also ein Teil Substanz plus 9 Teile Träger, ist meistens eine Laktose, wird verrieben. Das ist jetzt ein Verdünnungsschritt. Und wenn da jetzt zum Beispiel draufsteht D30, dann ist das 30 mal immer 1 zu 10 verdünnt. Und als Steigerung gibt es jetzt die C-Potenzen, da ist das nicht immer 1 zu 10, sondern immer 1 zu 100 verdünnt. Es geht laut Homöopathie immer, je verdünnter, umso mehr Energie, jetzt wird es wirklich alternativ,
ja,
ist in dieser Verdünnung drinnen und umso stärker wirkt es in der Psyche und umso weniger akut wirkt das Mittel. Das ist so einmal die Basis. Man nimmt niedrige Potenzen, also die 4 oder die 6, das ist 4 oder 6 mal verdünnt, nimmt man eher für akute Sachen und je höher die Potenz ist, umso weniger oft wird es und umso mehr geht es in die Psyche. Man muss aufpassen bei zum Beispiel Belladonna, also die Tollkirsche, da sollte man so niedrige Potenzen, die 4 und die 6, nicht anwenden, weil da ist wirklich nur Substanz drinnen. Also da ist wirklich nur das Gift drinnen. Da muss man auch bei der Homöopathie aufpassen. Dann gibt's noch LM-Potenzen. Da ist die Verdünnung immer 1 zu 50.000. Da verdünnt man sehr schnell. Und ja, aber das führt, glaube ich, zu weit, wenn man jetzt da was anwendet. Müsste man mit einem Homöopathen dann Rücksprache halten.
Aber so für einen Hausgebrauch oder wenn man was daheim hat, das heißt eher diese D-Potenzen für akute Sachen.
Ob D oder C ist eigentlich egal, aber so.
Die Verdünnung dann, je höher die ist, desto.
Die 4, die 6 nimmt man 3-4 Mal am Tag, ja, oder bis zur stündlich. Die 30 nimmt man halt auch maximal 2 Mal am Tag. Und wirklich hohe Potenzen würde ich mit, also C200 oder so, würde ich mit einem Homöopathen besprechen.
Ja.
Das sind dann meistens Einmalgaben, das gibt man einmal und da geht's dann um die Konstitution.
So, jetzt wissen wir mal, was die Zahlen und Buchstaben bedeuten. Jetzt gibt's aber noch verschiedene Darreichungsformen. Also es gibt die Tropfen, also Dilution, Globuli, Trituration. Was ist denn da der Unterschied und Tabletten?
Es kommt immer darauf an, welchen Ausgangsstoff man hat. Es ist nicht alles löslich in Alkohol, sondern manche Substanzen sind einfach unlöslich, die werden verrieben. Und eine Verreibung, das ist eine Trituration. Das heißt, manche Substanzen gibt es nicht in flüssiger Form, die werden potenziert, also verdünnt. Meistens ist es dann so ab der D6 dann schon löslich. Und diese Trituration erfolgt immer mit Laktose, immer 1 zu 10. Und diese Verreibungen kann ich dann pressen, dann habe ich Tabletten. Oder ich kann das Pulver einnehmen. Sobald ich in einer Potenzierung bin, wo dann das Ganze löslich ist, kann ich das in Alkohol lösen und entweder als Tropfen einnehmen oder ich kann es auf Globuli aufsprühen und trocknen lassen. Das sind dann die ganz berühmten homöopathischen Globuli.
Die Zuckerkugel.
Die Zuckerkugel, was bei den Kindern recht beliebt sind. Und
auch bei Tieren wird es auch oft angewendet.
Genau. Ja, ist unkomplizierte Einnahme.
Genau. Jetzt haben wir die Bezeichnung, die Darreichungsform. Für was nehme ich jetzt was?
Es gibt verschiedene Arzneimittelbilder in der Homöopathie. Da gibt's ganze wirklich ausführliche Bände. Und da haben einfach die Leute probiert, bei gesunden Probanden, da gibt's so Gruppen, die das machen, die nehmen ein Arzneimittel ein und schauen, wie geht's ihnen und notieren wirklich, was macht am Gesunden diese Pflanze, oder es gibt ja nicht nur Pflanzen, es gibt ja Salze. Siehst du, da kommt man jetzt dann, machen wir nicht.
Die Brücke schlagen zu den Schüsselsalzen?
Ja, genau.
Doch, bleiben wir gleich dabei. Ist Homöopathie das gleiche wie Schüsselsalze? Sind es zwei verschiedene Sachen. Wie kann man das gut erklären?
Die Schüsselsalze haben sie aus der Homöopathie entwickelt, weil in der Homöopathie gibt es ja jetzt nicht nur pflanzliche Wirkstoffe, sondern auch tierische Wirkstoffe und unter anderem auch Mineralstoffe. Und Schüssler hat sie abgespalten und hat sie einfach nur noch auf die Mineralstoffe spezialisiert. Es ist aber von der Zubereitungsform her genau gleich wie Homöopathie. Das heißt, Schüssler hat sich spezialisiert auf Mineralstoffe, die meistens in einer D6 beziehungsweise an einer D12, was ihr jetzt schon wisst, was das ist, angewendet werden. Es ist sonst nichts.
Okay. So, Das haben wir einen kurzen Schwenk gemacht. Eigentlich waren wir
bei den Arzneimittelbildern.
Genau.
Und wenn man sich da ein bisschen damit beschäftigt und ein bisschen einliest in die Literatur, ist ganz interessant. Erstens, dass die Literatur jetzt oft aus Indien kommt. Also in Indien hat die Homöopathie einen extrem hohen Stellenwert. Und da gibt es zum Beispiel den Fatak, das ist ganz interessant zum Lesen. Und da hat dann jedes Arzneimittel ein Bild. Und da hat dann zum Beispiel Belladonna, die Atropa Belladonna ist die Tollkirsche. Da steht dann zum, stehen die ganzen Symptome da drinnen. Da steht dann zum Beispiel rotes Gesicht, sehr heftiges Mittel, hohes Fieber, und wirklich über Seiten die genauen Symptome.
Mein Lieblingsbeispiel ist ja immer Allium Zepa. Ich finde, das ist so sinnbildlich, wirklich. Das ist die Zwiebel.
Das ist die Küchenzwiebel, ja. Und ganz typisch für die Zwiebel, ich glaube, jeder kennt das. Wenn man Zwiebel schneidet, dann rennen die Augen.
Und die Nasen.
Und eigentlich ist genau das so eine Prüfung eines Mittels an einem Gesunden. Weil meistens ist man relativ fit, wenn man Zwiebel schneidet. Und das ist das, was die da in diesem Selbstversuch so quasi machen. Die schreiben einfach mit, wie geht's mir, wenn ich mit diesem Wirkstoff, mit diesem Arzneimittel ist ja dann noch gar nicht, wann ich da Kontakt habe. Und jetzt erkläre ich ganz kurz Allium Zepa, was da alles so entdeckt worden ist. Es rinnen die Augen. Es brennt. Es ist ein heißer Schnupfen, schreiben die da. Die Tränen sind relativ mild, obwohl es schon sehr brennend ist. Aber bei dieser Prüfung ist zum Beispiel auch rausgekommen, dass man melancholisch wird, dass man ganz dumpf im Geist wird. Und das Bessere ist, wenn man rausgeht. Das merkt man auch beim Zwiebelschneiden, wenn man rausgeht, ist meistens besser. Schlimmer im geschlossenen Raum. Also, wenn man krank ist und wenn es draußen besser wird und im geschlossenen Raum schlechter, kann man jetzt zum Beispiel mal an die Küchenzwiebel denken.
Allium Zepa.
Genau. Mhm. Das ist was für die, man hat eine Abneigung gegen Singen.
Dann ist nichts für mich.
Also, es geht da schon sehr, sehr ins Detail. Schmerzen wie an einem Faden steht da zum Beispiel auch. Fadenziehende Schmerzen hat auch die Küchenzwiebel typischerweise. Wird dadurch bei Amputationsschmerzen verwendet. Also es ist dann...
Es ergibt eigentlich schon ein rundes Bild, wenn man sich damit beschäftigt.
Genau. Und wenn man jetzt sein Mittel sucht oder beraten wird, dann schaut derjenige, der einen berät, immer, wie viel von diesen Symptomen, was passt von den Symptomen, die einer hat, am besten zu welchem Mittel. Und mir hat einmal ein Homöopath das so erklärt, wenn man jetzt nur ein Symptom, eine Übereinstimmung hat, dann ist das ein bisschen wenig. Aber wenn man 3 oder 4 Symptome hat, die man wirklich in diesem Arzneimittelbild findet, dann steht so quasi der Sessel auf 4 Haxen und dann fällt man nicht mehr so leicht um und da ist man sich dann bei dem Bild schon ganz sicher.
Und du hast aber zuerst gesagt, mit 3 steht der Sessel auch noch ganz gut.
Mit 3 ist er ganz gut. Mit 2 ist er noch ziemlich wackelig.
Was hast denn du für Lieblingsmittel?
Na, ich find so schön den Pottwal. Ambra wurde immer schon verwendet und dieser Pottwal, der schwimmt ja relativ ganz allein im Meer und ist sehr einsam und macht sich da Gedanken oder nicht. Der ist schwermütig, traurig. So stellt man sich halt so einen Pottwal da vor, der da im weiten Meer...
Ohne soziale Kontakte.
Genau. Im Kopf immer die gleichen Gedanken. Es ist ein bisschen eintönig. Und das wird verwendet für Schlafstörungen, für kann nicht abschalten, fühlt sich alleingelassen. Die Sexualität ist reduziert. Wahrscheinlich findet der Pottwal auch nicht so viele Partner da draußen. Aber dieses Ambra wird homöopathisch verdünnt bei Schlaflosigkeit verwendet. Und ich finde das
ein super Beispiel.
Einfach. Ich meine, es gibt verschiedene Mittel für Schlaflosigkeit. Es wird ja zum Beispiel auch Koffea.
Genau.
Wird auch bei Schlaflosigkeit verwendet, weil wenn man Kaffee trinkt, was passiert dann? Man wird hibbelig, man wird nervös, man hat Herzklopfen und man kann nicht schlafen. Und darum nimmt man Koffea homöopathisch verdünnt für diese Symptome, wenn man deswegen nicht schlafen kann, wenn man so hibbelig ist.
Hibbelig ist.
Ja.
Ihr seht ja das leider nicht, aber Cornelia hat da eine riesendicke Mappe für ihre Fortbildungen und Ausbildungen. Und
es ist ein bisschen wie ein Bilderbuch.
Ja, genau. Also erstens ist wirklich, wenn man sich damit beschäftigt, ist das schon spannend. was man sich mit Bildern merken kann, das ist ja oft, wenn ich zur Kanäle ein hinteres ausschneide, weil was brauche für einen Kunden. Und dann schnallt es da so aus und da sieht man richtig, sie hat das Bild im Kopf von der Ausbildung und das passt dann eigentlich fast immer. Also das ist schon wirklich ziemlich cool. Und jetzt gibt es ja Homöopathie, gibt es ja von Mitteln, ich weiß nicht, übertreibe ich, wenn ich sage, es gibt 1000.
Nein, sicher nicht.
Sicher nicht. Aber es gibt da so in der Homöopathie Klassiker, finde ich, die in einer homöopathischen Hausapotheke, in einer homöopathischen Kinderhausapotheke drinnen sind. Vielleicht magst du uns ein paar von den wichtigsten kurz erklären. Kamomilla, Ferrum Phosphore kommen. Die Tollkästchen haben wir heute schon gehabt.
Ja, mit was man eigentlich immer anfangen, ist
Nux Vomica.
So, ja. Für diese rasche Erkältung, Aconit. Aconit ist der Sturmhut. Das ist die giftigste Pflanze, die es in Österreich gibt. Und ist was, was man sehr schnell, also man merkt, das Kind wird krank, extrem schnell, hohes Fieber, oder der Erwachsene natürlich auch. Und so eine ganz plötzliche Reaktion, wie wenn einen der Sturm umgefahrt hätte. Und da hilft einmal Aconit. Das ist aber wirklich ein Akutmittel, das nimmt man einmal und dann schaut man, hilft es oder nicht.
Und auch das nimmt man möglichst hochpotenziert.
Ja, genau. Das soll man in einer niedrigen Potenzgrad Kindern nicht geben, weil da einfach wirklich nur
Aconit drin ist,
was ja giftig ist. Das ist immer so das erste Mittel. Dann, wenn sie das verfestigt, die Krankheit, wenn die wirklich hohes Fieber haben, so rot im Gesicht sind und so heftige Reaktion, dann nimmt man Belladonna. Belladonna, Atropa Belladonna, die Tollkirsche, ist so das Fiebermittel. Die Kinder liegen, die sind hochrot, denen geht's wirklich nicht gut. Im Gegensatz zu Ferrum Phosphoricum zum Beispiel. Ferrum Phosphoricum ist auch ein Fiebermittel. Die Kinder haben Fieber, man weiß das, wenn man es angreift, spürt man es, aber die spüren einfach ganz ruhig. Also die wirken jetzt nicht dramatisch krank, haben aber trotzdem Fieber. Dann nimmt man zum Beispiel Ferrum Phosphoricum. Wo es bei den Kindern gern angewendet wird, ist beim Zahnen. Da hilft Kamomilla. Kamomilla ist so ein jähzorniges Mittel. Ist die normale Kamille. Und ganz typisch ist, dass nur eine Seite rot ist. Also nur die linke Backe oder nur die rechte Backe. Das sind die typischen Zeichen für Kamomilla. Und dieses jähzornige, wenn man es tragt, passt es nicht. Und wenn man es niederlegt, passt es nicht. Und wenn es sitzen, ist es auch nicht okay. Und sie
kann
sind
man das so aus da ein Medikament geben, Cornelia?
Sie werden einfach unruhig.
Bis ausziehen. Aber schau, das ist auch wieder, was ich meine. Das ist so spannend. Also ein typisches Anzeichen und es gibt einfach auch ein typisches Mittel und das finde ich schon ziemlich cool.
Zumindest eins, das man unproblematisch ja, mal probieren kann. Ja,
genau. Was ist nur in so einer Hausapotheke drinnen?
Magen-Darm ist auch immer eine Geschichte mit Kindern und mein Jüngster, der jetzt wirklich nicht so viel von der Homöopathie gehalten hat, aber auf seine Nux Vomica Kugel, auf die hat er geschworen. Also wenn es ihm irgendwie nicht so gut gegangen ist, wenn er Bauchweh gehabt hat oder dann hat er immer gefragt, wo sind denn seine Kugel und was er immer geholfen hat, der hat es gut dann.
Das ist bei uns auch wirklich hoch im Kurs, ja.
Und Nux Vomica ist auch so für Blähungen gut, Bauchschmerzen, im Gegensatz zum Beispiel zu Veratrum. Veratrum ist ein Mittel, da weiß man am Klo nicht, wo geht's zuerst los. Also zuerst muss ich brechen oder habe ich so einen massiven Durchfall, dann nimmt man Veratrum. Nux Vomica ist eher so der aufgeblähte Bauch und wenn man mal was Falsches gegessen hat. Nux Vomica hat so typisch alles, was zu viel ist. Alles, ich habe zu viel Cola getrunken, ich habe zu viel genascht, ich habe dann hilft Nux Vomica.
Da ist ja der Name irgendwie witzig, oder? Brechnuss.
Ja, und da habe ich auch wirklich ein witziges Bild. Das haben sie einmal so beschrieben bei diesem Seminar. Wenn man sich so ein bisschen einen beleibteren Herrn vorstellt, wirklich mit so einem Bierbauch, der einen Gürtel hat und Hosenträger, Sicherheitshalber auch nur, dass die Hosen nicht runterrutschen. Das ist so das Bild, was
das
man bei
Nux Vomica einfällt. Ich glaube, ich kann nie wieder einen Nux Vomica verkaufen, ohne dass ich an das denke. Das ist gut.
Und was ich schon immer wieder glaube, was hilft, ist die Zuwendung. Ich kann was tun. Ich habe einmal gleich was in der Hand. Hilft auch die Kinder, es hilft die Zuwendung, es hilft, was auch immer hilft.
Und auch wirklich, dass es gut schmeckt.
Es schmeckt
das gerne nehmen. Aber ich habe persönlich einmal ein Erlebnis gehabt mit der Homöopathie, wo ich mir dann gedacht habe, okay, da war ich schon volljährig und da habe ich mir jetzt nicht irgendwie das eingeredet. ich habe so extrem Halsbrenner gehabt. Und der Hals war rot und meine Kollegin fragt mich nicht und das und trinkst gern kalt oder warm und die fragt mich da schon 3-4 Sachen. Und dann sagst du, ja, nimmst du Apis. Ja, Bienengift, Apis, ja. Und ich habe wirklich 2x5 Globuli gelutscht und das Brenner war weg. Und ich habe vorher alles Mögliche ausprobiert und da habe ich mir dann gedacht, ja, das war halt einfach wirklich genau das Richtige.
Hm. Und Apis ist ja jetzt nicht nur das Bienengift, sondern Apis ist die ganze Honigbiene.
Honigbiene.
Und das Typische ist eben, wie nach einem Bienenstich, also rot geschwollen. Und das kann jetzt natürlich nicht nur auf der Haut sein, sondern auch im Hals.
Mhm. Also das war echt faszinierend, wie schnell das weg war. Jetzt war in meinem Fall die Biene genau das Richtige. Das muss man ja trotzdem genau richtig erwischen. Jetzt gibt's, Gott sei Dank, Mischpräparate.
Ja, man wollte es dann einfach vereinfachen und es ist zum Beispiel Kopfschmerzen, ist ja wahnsinnig schwierig homöopathisch. Und es haben sich dann Leute einfach Gedanken gemacht und gesagt, die und die verschiedene Arzneimittel sind alle für Kopfweh. Wir machen einfach ein Mischpräparat draus.
Das sind quasi verschiedene Arten von Kopfschmerzen, sind da vereint.
Genau, es ist jetzt nicht nur ein Einzelmittel, das da verarbeitet ist, sondern mehrere. Es gibt ein paar so typische Beispiele, zum Beispiel Traumel oder die wirken wirklich gut.
Das Pascopril ist auch sowas, das ist so ein krampflösendes Mittel.
Ja.
Was man übrigens, nur so ein Zusatztipp, bei den Mädchen, die die Menstruation kriegen und
krampfartige Schmerzen.
Genau, haben. So krampfartige Schmerzen haben, gerne mal auch mitgeben kann, weil da legt man sich ja der Blätterl auf die Zunge los, zergehen und hat gleich mehr Abhilfe, nur so am Rande.
Und gerade beim Traumel, da gibt es ja auch die Salbe, das ist immer dann so ein fließender Übergang zwischen pflanzlichen und homöopathischen
Dosierungen.
Medikamente will ich jetzt nicht sagen, weil wenn man die Homöopathie nicht stark verdünnt, hat man eigentlich eine pflanzliche Therapie. Also wenn die 0 oder die 1 oder die 2 drinnen ist, ist eigentlich ein Pflanzenextrakt. Das ist so der Übergang zwischen Pflanzentherapie und Homöopathie.
Die Frage, die mir jetzt ganz spontan einfällt, die öfter her, kann man da was vorbeugend annehmen?
Normalerweise ist die Homöopathie keine vorbeugende Therapie, sondern man schaut genau, was habe ich für ein Symptom und für dieses Symptom verwende ich dann ein Mittel. Also eigentlich verwendet man Homöopathie nicht vorbeugend.
Sonst würde man ja auch Symptome kriegen.
Theoretisch, ja.
Genau.
Es ist jetzt nichts Gefährliches.
Genau.
Ich hoffe, wir haben euch Interessantes über die Homöopathie erzählt.
Also für mich war es sehr interessant, was Cornelia da alles erzählt.
Wenn ihr nähere Informationen wollt, kommt einfach vorbei. Wir erklären euch einzelne Mittel. Ihr könnt gern in meine große gelbe Mappe reinschauen.
Ja, genau. Es ist wirklich spannend. Sehr interessant. Ja, Cornelia, danke für die vielen Infos. Danke euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei.
Ja. Und ihr liked uns und teilt uns und was muss ich da immer sagen? Wir sind auf allen gängigen Plattformen.
Genau. Und wir haben auch wieder nichts in die Shownotes gepackt diesmal. Wir sind ja immer live vor Ort. Ihr könnt uns immer fragen. Bis Tschüss. Zum nächsten Mal. Tschüss.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.